Hallo.
Hi, ich habe das Gefühl, wir zögern immer beide eine Sekunde und dann fangen wir gleichzeitig an. Deswegen habe ich diesmal versucht, nicht gleichzeitig mit dir zu sprechen.
Ja, weil wir beide immer erstmal so gucken, okay, der Countdown. Also wir haben immer so einen 5-Sekunden-Countdown runterlaufen. Das ist immer so, okay, wer sagt gleich was? Vielleicht will Charlotte was sagen, aber ich will auch was sagen.
Ja, ihr merkt live und in Farbe, wie unabgesprochen hier alles ist immer.
Das stimmt.
Dass wir keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht in der Folge.
Worum geht es eigentlich in der Folge?
Weiß ich nicht. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich eine Strecke auswendig lernen muss für meinen Führerschein. Ich soll morgen eine 45-minütige Strecke fahren, die ich mir vorher angeguckt. Also meine Fahrlehrerin hat sie mir vorgegeben,
Okay.
aber nur in Straßen sozusagen und dann von da, dann kürzester Weg dahin und so. Und es ist weird und es überfordert mich massiv. Ich gucke mir das halt gerade alles bei Maps an. Und es erinnert mich einfach so krass an früher, wo man, keine Ahnung, sich so eine Strecke dann halt mal rausgesucht hat. Ich war ja früher schon immer richtig überfordert von Karten. Ich kann ja keine Karten lesen. Und ja, es ist immer noch nicht wirklich besser geworden, aber jetzt muss ich eine Strecke auswendig lernen und das ist schwierig für mich. Also sie hat schon gesagt, ne, wenn ich jetzt mich mal verfahre, ist jetzt nicht so schlimm. Es geht halt um die allgemeine Idee davon, dass ich irgendwie so einen Plan habe, wo geht's eigentlich lang und mich darauf vorbereite. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen heavy. Ich hoffe, dass mir was bringt.
Aber anhand von was merkst du dir das dann? Also du musst dir ja irgendwie merken, dritte rechts und nach der Kreuzung links durch den Kreisverkehr geradeaus, oder wie merkst du dir
An
das?
Straßennamen. Ich denke, dass
Oh
ich mir die
Gott.
Straßennamen alle einzeln aufschreiben werde. Und ich werde die, also ich werde mir das jetzt gleich alles angucken. Dann werde ich mir die Straßennamen alle einzeln aufschreiben und dann immer schreiben, ob ich links oder rechts fahren muss.
Krass. Weil
Ja.
da musst du ja auf diese winzigen Straßenschilder gucken, die, also
Ja.
ich finde das immer schon
Ja.
beim normalen Fahren voll schwierig, wenn mir jemand sagt, oder wenn mein Navi mir sagt, rechts abbiegen in Wilhelmstraße, nicht mehr so, wo the fuck ist jetzt Wilhelmstraße?
Vor allem, man guckt ja dann auch nicht, dass da Wilhelmstraße steht. Man sieht einfach, ah, der Pfeil geht gerade jetzt rechts
Genau.
lang.
Aber wenn der jetzt so ein bisschen, manchmal gibt es ja dann so zwei Straßen, wo dann eine ist irgendwie sehr stark rechts und eine ist so halb rechts oder so. Und
Ja,
dann denke
oh
ich immer, welche
Gott.
davon ist das jetzt? Da
Ja.
kriege ich schon immer voll die Krise. Deswegen bin ich mal
Ja, ist
gespannt,
auch
wie das
furchtbar.
funktioniert.
Also es ist nicht gut vereinbar mit meiner ADHS, sage ich mal so. Aber vielleicht ja irgendwie doch, weil ich bin immer so sehr kurzsichtig und sehr planlos und lasse mich so krass von ihr leiten und bin sehr auf sie fixierend. Und vielleicht hilft es mir wirklich bei so einer Art von Emanzipation und Unabhängigkeitsbestrebung. I don't know. Ja, wir
Vielleicht. Ich
werden
musste nur
sehen.
gerade, als du es mir erzählt hast, daran denken, dass ich mal mit einem Ex-Freund von mir in Österreich war und wir an so einer Raststätte waren. Und dann war da so ein Typ mit einer riesigen Karte, die hatte er dann auf seiner Motorhaube ausgebreitet. Und er so, ja, ich habe ein Vorstellungsgespräch, aber irgendwie bin ich hier falsch.
Oh Gott,
Und
wie furchtbar.
dann hat er uns den Ort gesagt und mein Ex-Freund hat dann in seinem Handy geguckt. Und meinte dann, hä, willst du in den Ort in Österreich oder in Norddeutschland oder so? Und er so, ja, in Norddeutschland. Und wir so, also wir sind halt in Österreich.
Arme, wie furchtbar. Und vor allem bei einem
Furchtbar. Gruselig. Also der
Vorstellungsgespräch.
hätte das nicht mal mit gutem Willen noch irgendwie geschafft. Ich glaube, der war sogar einen
Ah.
Tag vorher, er meinte halt, er hat sich ein Hotel genommen und so und hat es halt alles auf der Karte sich rausgesucht, wie er halt in diesen Ort reinkommt und so, hat sich das aufgemalt, aber irgendwie sieht das nicht so aus und irgendwie gibt es da dieses Hotel nicht und alles ist scheiße und ich war so. Und das war so der Moment, wo ich auch irgendwie dachte, nee, mit den Karten, das kann es irgendwie nicht sein.
Nee, allein schon, dass die so riesig ist wie so eine Zeitung, die man lesen muss, wo du
Ja.
die Arme komplett ausgebreitet haben musst, was ja für kleine Menschen noch viel schwieriger ist. Ich frage mich auch jedes Mal, wer ist auf das Format der Zeitung gekommen? Es macht absolut keinen Sinn, eine riesige Tafel an Schrift vor sich zu haben, wo man dann den ganzen Kopf drehen muss, von oben links nach rechts unten. Es ist irgendwie, weiß ich
Voll.
nicht.
Vor allem hast du ja auf einer Karte nicht mal so ein du befindest dich gerade hier Punkt, sondern das musst du ja
Ja.
erstmal finden.
Ja.
Und das ist ja schon so, wo bin ich? Wer
Ich
bin
habe
ich?
eben bei Google Maps mir schon alles angeguckt und dann habe ich mal gesehen, ah, die nächste Straße soll die sein. Ich habe es nicht alleine gefunden. Ich musste mir eine Route machen. Ich habe es, also, es war alles vor mir und trotzdem habe ich die Straße nicht alleine gefunden. Also nie im Leben könnte ich eine Karte lesen.
Wir sind schon verwöhnt, ne, von Google Maps und was es sonst so gibt irgendwie.
Ja, was heißt verwöhnt? Keine Ahnung, leben halt nicht mehr im Steinzeitalter.
Ich erinnere mich noch an, als ich schon Führerschein hatte, so lange habe ich schon meinen Führerschein, dass wir zum ADAC gefahren sind und uns eine Route nach Kroatien haben ausdrucken lassen beim ADAC und uns sagen lassen, durch welchen Tunnel Mensch. Wir am besten fahren und so. Das gibt es ja heute gar nicht mehr, das macht ja einfach keiner mehr.
Früher, als ich meine Großtante besucht habe, hat sie immer bei der BVG dann angerufen und gefragt, wann der nächste Bus kommt.
Oh nein.
Das war so süß.
Aber generell überlegt man sich, wie man früher telefonieren musste.
Ja, ich nicht. Also, ja, ich habe das immer weggeschoben.
Ich glaube, ich auch nicht. Ich bin ja in manchen Sachen so super oldschool und check halt manchmal, dass Sachen auf online umgestellt werden oder so. Ja. Ich habe letztens mit meiner Krankenkasse telefoniert und da meinten die so, ja, gehen Sie doch übers Online-Portal. Also das können Sie doch im Online-Portal machen. Und ich neige dann immer dazu, so zu sagen, so, nee, das ist mir alles zu unsicher. Das mache ich nicht. Ich brauche Menschen.
Das kann ich auch nachvollziehen. Also bei mir ist es so, ich telefoniere immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt wirklich jemanden, der es entweder für Dumme mir erklärt, weil ich überfordert bin von online, oder ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so spezifisch oder kann, also es Telefonieren ist bei mir immer eine Panikreaktion, wenn ich das Gefühl habe, ich bin komplett überfordert. Ja. Ja, aber gerne tue ich es nicht.
Das fühle ich. Aber ich habe gestern mit meinem Freund darüber geredet, dass ich glaube, es ist in Dänemark, ich habe das jetzt nicht überprüft, ob das stimmt, aber er hat es mir erzählt, deswegen hoffe ich, dass es stimmt, werden Briefe abgeschafft. Also es wird halt Post nur noch online geben, also Briefe, Briefpost und alles andere, also Briefpost gibt es halt einfach nicht mehr in der Form.
Also auch keine private, auch keine Postkarten.
Und das war auch meine erste Frage. Und dann meinte mein Freund, das ist jetzt Quelle mein Freund, keine Ahnung, ob das stimmt, müsste man mal googeln, dass es auch keine Postkarten und keine privaten Briefe und keine Briefe jeglicher Art mehr gibt, sondern halt alles so noch als Paket dann quasi. Also keine Brieffreundschaften mehr, keine Postkarten aus dem Urlaub, glaube ich. Also es gibt einfach keine Briefträger mehr.
Oh, das macht mich auch traurig. Irgendwie finde ich, Briefe haben was Romantisches. Also klar, die meisten Briefe, die man kriegt, sind scheiße. Ja. Das ist eh klar. Aber ich finde es traurig, dass private Briefe auch nicht mehr existieren.
Ja, aber andererseits,
wenn ich jetzt... Und das würde sich dann...
Wenn ich jetzt tauschen... Also wenn ich jetzt mir überlegen müsste, ich kann Scheißpost abschaffen und muss dafür auch auf private Briefe verzichten, würde ich sofort machen, auf der Stelle 100%. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in den Briefkasten zu gucken und da Briefe rauszuziehen und dann den Absender zu lesen und schon zu ahnen, was es theoretisch sein könnte und es dann aufmachen zu müssen, ist für mich die größte Hölle auf Erden, glaube ich.
Das stimmt, es gibt auch so ein paar Absender, da kriege ich auch direkt Schweißausbrüche. Alles, was mit Künstler, Sozialversicherung, Finanzamt, Versicherung insgesamt, ganz schlimm.
Ja. Ich habe gestern wieder einen Brief bekommen von der Agentur für Arbeit. Ich habe ja mal 2023 eine kurze Zeit Arbeitslosengeld 1 bezogen. Und die schreiben zum Beispiel Briefe. Das ist so ein Brief, den mache ich auf, weiß nicht, was ich tun soll. Gib dem meinen Freund. Ich bin eine strong and independent woman, aber bei einem Brief vom Arbeitsamt gebe ich meinen Freund. Und dann sagt er zu mir, ich glaube, die wollen nicht, dass man das versteht. Weil er liest das dann 5 bis 10 Mal durch und sagt so, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wofür das ist. Und ich weiß auch nicht, wofür, ob du Geld bekommst oder ob du Geld gezahlt hast. Weiß ich nicht. Aber bewahr den Brief auf, sieht wichtig aus. So. Und wenn ich das sehe und da steht halt ein Betrag und dann denke ich, ja, jetzt bin ich arm. Toll. Ja. Jetzt muss ich mein ganzes Geld an die Agentur für Arbeit überweisen, weil ich 2023 mal Arbeitslosengeld bezogen habe.
Tobi fragt mich schon immer, ob er den Brief für mich aufmachen soll, wenn er den gerade mitbringt, wenn er hochkommt. Ich hatte übrigens letztens, da musste ich ein bisschen lachen, ich habe letztens einen Brief bekommen vom Finanzamt und ich glaube, es war exakt der Brief, den du auch bekommen hast und im Podcast erwähnt hast, wo du direkt zu Kim meintest, brauche ich diese Fristverlängerung oder eine E-Mail? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da an dich denken müssen und auch direkt Kim geschrieben und gesagt, brauche ich das? Und sie so, nee, alles gut. Nee. Ah, nee, es waren 2 verschiedene Sachen, wo ich sie fragen musste. Das mit der Fristverlängerung und dann habe ich noch einen Brief bekommen vom Finanzamt. Und da stand, also es hätte auch genauso gut auf Japanisch da stehen können. Wirklich, ich habe nichts verstanden. Da waren 17 Wörter, die ich nicht verstanden habe. Und das macht mich dann auch immer so ein bisschen wütend, weil ich denke, die erhalten sich selbst damit und das ganze Steuersystem und Steuerberater und keine Ahnung was, indem sie so... Also es versteht ja wirklich, es weiß ja wirklich kein normaler Mensch, was ein ZMV ist und keine Ahnung irgendwie. Nein. Also das ist hier ausgedachtes Akronym, irgendwas mit Z war es. Und Ja, muss ich auch direkt panisch Kim anschreiben und sie fragen, was ich jetzt machen soll. Und da bin ich immer wieder sehr dankbar, dass ich sie habe. Aber trotzdem denke ich mir halt so, warum schreibt das Finanzamt auf eine Art und Weise, dass man gezwungen ist, sich sehr teure Hilfe zu holen? Warum kann es nicht alles leichter sein? Und dafür
Keine Ahnung,
zahlt
vor
man ja auch
allem,
wieder Geld.
ich denke ja immer, es wäre ja theoretisch sogar eigentlich einfach, weil eigentlich zahlen wir ja nur die Umsatzsteuer, also alles, was wir irgendwie einnehmen, müssen wir die Umsatzsteuer von abführen. Also eigentlich wäre es ja, so diese Basis ist ja super einfach. Aber alles, was halt so drumherum ist, denke ich halt immer so, hä, wieso ist das denn jetzt relevant überhaupt? Weil eigentlich, ich zahle immer meine Umsatzsteuer, ich kriege immer meine Umsatzsteuer zurück und dann zahle ich meine Einkommensteuer und dann, also.
Weißt,
Warum muss das so schwer
nee, die
sein?
Frage ist, warum gibt es eine Umsatzsteuer? Sorry, aber aus meiner Perspektive sollte diese scheiß Umsatzsteuer einfach abgeschafft werden. Kein Mensch braucht die. Sollen die die Einkommenssteuer erhöhen? Am besten sollten sie die Einkommenssteuer für irgendwelche schweinereichen Firmen oder reichen Leute erhöhen. Erbschaftssteuer, keine Ahnung, sollen sie sich das Geld woanders herholen? Aber Umsatzsteuer ist einfach das Beschissenste überhaupt. Die Selbstständigkeit wird 400 mal komplizierter dadurch und ich finde es absolut unnötig. Stell dir mal vor, wir würden einmal im Jahr einfach nur sagen, ich habe Summe X verdient, ich habe das ausgegeben,
Mega.
ich hab das irgendwie an Produkt bekommen und gut ist. Dann könnte ich die Steuer, okay, ich würde sie trotzdem nicht alleine machen, aber die ganze Buchhaltung, das würde sich alles erledigen.
Ja, nur kurz für alle, die nicht selbstständig sind. Also Umsatzsteuer ist
Ja.
im Prinzip dasselbe wie Mehrwertsteuer. Also diese 19%, die ihr oder 7% oder ja, 19 oder 7%, die ihr im Supermarkt bezahlt, die kriegen wir auch, wenn wir eine Rechnung schreiben oder zahlen die auch, wenn wir eine Rechnung bezahlen. Und die können wir halt abgeben oder wiederbekommen und dadurch ist es halt immer so eine Plus-Minus-Rechnung jeden verkackten Monat und das ist furchtbar. Und wenn es die einfach nicht gäbe, ich bin auch dafür, dass es die nicht gäbe, aber es gibt sie nun mal. Und selbst wenn es sie gibt, selbst wenn das irgendwie ein Thema ist, ich finde, selbst das kann ich verstehen. Selbst das ist irgendwie was, da denke ich, ja, das ist Plus und das ist Minus und dann muss ich was bezahlen, okay. Aber warum ist denn das so? Ich kriege mittlerweile gar keine Briefe mehr vom Finanzamt, weil ich mit mit meinem Steuerbüro das ausgemacht habe, dass die meine Finanzamtbriefe bekommen und mir das dann quasi in dumm Deutsch übersetzen und mir eine E-Mail schreiben mit dem, was da drin steht und was ich machen soll. Weil ich eh immer eine Panikattacke bekomme, wenn sowas im Briefkasten ist und ich dann eh da anrufen muss. Deswegen werden die umgeleitet und gehen halt direkt zum Steuerbüro.
Also irgendwie gehen bei mir auch die meisten Sachen direkt zum Steuerbüro, aber irgendwelche Drohungen, wo drin steht, wenn Sie das und das nicht machen, zahlen Sie 5.000 Euro. Habe ich mir nicht ausgedacht. 5.000 Euro. Die gehen dann anscheinend an mich und ich lese dann da, ja, Sie haben Schniedelwutz und Pillepalle nicht gemacht. Machen Sie das bis zum 13., sonst gibt es 5.000 Euro Strafe. Und ich denke so, what the fuck? Wozu habe
Heute
ich
ist
denn eine
der Elfte, so
Steuerberatung? Ja,
weißt
also das ist so,
du.
ja.
Ja, ich verstehe es. Ich habe im Moment auch wieder große Brieffurcht, obwohl ich weiß nicht, ich hatte gestern so einen anderen Montag. Also Montage sind ja manchmal so richtige Montage und manchmal denke ich so montags, boah, heute mache ich mal alles weg. Heute schaffe ich mal alles zur Seite, was mich irgendwie die letzten Wochen blockiert hat. So ein Montag war gestern. Ich liebe das, wenn das passiert. Das passiert völlig unwillkürlich. Ich kann das nicht steuern. Es passiert einfach. Und gestern habe ich meine ganzen, ich sag mal so, es gibt in diesem Haus einen Stapel mit Briefen, die, wenn ich sage, ich mag heute keine Briefe, dann kommen die. Es ist mittlerweile kein Stapel mehr, sondern eine Schublade. Dann kommen die da rein und dann mache ich die irgendwann auch. Also die, die super wichtig aussehen, mache ich sofort auch, aber
Krass.
die, die nicht wichtig aussehen, die packe ich halt da rein. Und dann kann ich irgendwann nachts nicht mehr gut schlafen, weil die da drin sind und dann mache ich sie irgendwann auf. Und das war gestern soweit. Also ich bin jetzt wieder völlig unbefleckt und jungfräulich im Briefgame.
Sehr
Fühlt sich direkt
gut.
anders an.
Voll. Also ich könnte das ja nicht. Ich kriege ja, wenn ich den Brief sehe, schon Herzrasen und deswegen muss ich ihn sofort aufreißen. Also ich halte es halt gar nicht aus. Ich könnte ihn nicht irgendwo ablegen, weil ich direkt denke, da steht drin, dass ich ins Gefängnis komme oder dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Deswegen.
Ich wünsche, das wäre bei mir so. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man merkt, dass das geht, also mache das schon wirklich lange so, also schon seit ich meine erste Wohnung hatte, dass ich halt Briefe zur Seite lege. Und das
Krass.
Problem ist, es ist noch nie was Schlimmes passiert, deswegen. Und immer, wenn mir nichts Schlimmes passiert, wenn ich Sachen so aus den Augen, aus dem Sinn räume, dann sagt mein Hirn ja, klar, warum sollten wir es denn machen, wenn ich es doch genauso gut und mit einem viel besseren Gefühl in diese Schublade jetzt legen kann, weil jetzt gerade fühle ich es nicht. Aber ich mache es natürlich dann, wenn ich es fühle. Manchmal dauert das 3 Monate, bis ich es fühle. Und das ist natürlich nicht so geil.
Ja. Krass. Aber was sind denn das dann für Briefe, die nicht wichtig aussehen für dich?
Also ich habe zum Beispiel, ich habe so ein Tagesgeldkonto bei einer grünen Bank. Die schicken immer regelmäßig Briefe. Keine Ahnung, ich mache die nie auf, deswegen weiß ich nicht, was da abgeht. Meistens wollen die mir nur sagen, dass sich irgendwelche Zinsen geändert haben oder so. Da kommen öfter mal Briefe. Dann kommen häufiger mal Briefe von Versicherungen. Aber das sind meistens auch nur so, hallo, Sie sind nach wie vor bei uns versichert, Briefe. Die mache ich irgendwie auch nicht auf. Die sehen auch immer gleich aus. Und deswegen glaube ich, dass die nicht so wichtig sind. Ich mache voll oft Briefe von der Krankenkasse nicht auf, weil ich halt denke, na ja, ich bezahle ja jeden Monat meinen Beitrag. Was sollen die wollen? Ja. Also es sind, ich glaube, die einzigen Briefe, die ich wirklich aufmache, immer sofort, sind, wenn das halt irgendwie Absender sind von, wir hatten jetzt ganz oft so tiermedizinische Labore, das sind immer Rechnungen. Ne? Da sind immer Rechnungen drin und da weiß ich, ja, okay, das bringt nichts, wenn ich das jetzt liegen lasse. Habe ich auch mal gemacht, kam eine Mahnung, war nicht gut. Sowas mache ich dann sofort auf, oder wenn ich nicht genau weiß, was irgendwie der Absender ist, aber alles, wo ich den Absender sehe und mir denke, boah, nee, kein Bock, dann warte ich im Zweifelsfall auf eine Mahnung. Wenn Krass. Was Wichtiges dabei ist. Es ist furchtbar, aber es ist so.
Ja, das würde ich nie machen. Aber ja, ich bin halt auch sehr angstzerfressen.
Ich wünschte, ich muss es nicht machen.
Ich hasse es übrigens, selbst Mahnung schreiben zu müssen. Das finde ich so kacke.
Musste ich noch nie.
Musst du das manchmal? Nee? Mm-mm. Ja gut, okay, das wird dir alles abgenommen, nehme ich mal an, ne?
Ja.
Ich hasse das einfach so sehr, wenn ich das mache. Weil ich immer das Gefühl habe, ja, ich schreibe jetzt eine Mahnung, aber im Endeffekt klingt es halt nur gruselig. Was habe ich eigentlich für eine Handhabe?
Was mache ich eigentlich, wenn die nicht zahlen? Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Was machst du denn, wenn die nicht zahlen? Also dann musst du es irgendwann, du kannst ja nicht mal es an ein Inkasso geben oder so, weil du hast ja kein Inkassobüro, mit dem du zusammenarbeitest. Das kostet ja Geld.
Ich könnte eins anfragen, aber es würde halt mich dein Geld kosten.
Genau.
Das ist halt irgendwie die Arschkarte, die man dann so hat als Einzelunternehmerin. Also ich meine, wenn du jetzt Zalando bist, dann haben die natürlich alles, das ist dann automatisiert und so. Und bei denen gehört das ja auch dazu. Aber wenn du halt eine Einzelunternehmerin bist, bist du so ein bisschen am Arsch.
Wir konnten nicht mal aus der Tierarztpraxis, in der ich gelernt habe, konnten wir auch, also wir haben immer Mahnungen geschrieben, aber es war halt immer so, ja, wenn die halt nicht bezahlen, dann ist es so, dann ist es halt echt.
Ist halt auch wirklich so. Ja.
Aber ich weiß nicht, dann kann man das nicht irgendwann dann einklagen, wenn, also oder
ja,
macht der Gesetzgeber da
irgendwas?
Du hast
die Möglichkeit. Das Problem ist einfach nur, hast du Bock dazu? Hast du Bock, das zu zahlen? Hast du Bock, dich damit so lange zu beschäftigen? Oder sagst du, ja gut, dann verzichte ich auf die 300 bis 1000 Euro oder was auch immer. Das ist halt, das ist fiese. Und da gibt es bestimmt auch Leute, die auf pokern. Keine Ahnung.
Darf ich fragen, ob das eine Firma war, mit der du schon mal zusammengearbeitet hast? Oder war das eine erste Zusammenarbeit?
Ist eine erste Zusammenarbeit.
Boah, sowas ist dann richtig furchtbar, ne? Weil ich finde so, wenn man schon mal mit einer Firma zusammengearbeitet hat und weiß, so irgendwann zahlen die dann, hat man so ein besseres Gefühl. So.
Ja, ja.
Aber es beim ersten schon Mal so weißt du ja gar nicht, ob es überhaupt noch kommt.
Scheiße. Es gab auch schon eine Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe, da gehörte das einfach dazu. Also das war dann, als ich mit denen angefangen habe zusammenzuarbeiten, war das nicht so. Da kam die Zahlung immer pünktlich und irgendwann hat sich das dann so eingeschlichen, dass das immer später kam und dann habe ich immer und dann kam die Zahlung nur noch, wenn ich eine Zahlungserinnerung geschrieben habe.
Oh Gott.
Dann wusste ich aber, sie kommt auf jeden Fall. Dann hat das nichts mehr gebracht. Dann kam auf meine Zahlungserinnerung oft keine Antwort mehr. Das war eine Firma, der ich aber immer wieder zusammengearbeitet habe und deswegen natürlich auch irgendwie jetzt nicht ne, die harten Geschütze, die ich ja sowieso nicht habe, auspacken wollte. Und habe auch von anderen erfahren, dass das ganz normal ist, dass es das bei denen komplett so ist. Und
krass.
Ja, also dass es halt einfach Firmen gibt, die für die ist das dann irgendwie, keine Ahnung.
Ich denke immer, wenn ich mich hinsetzen muss und muss das alles, ich habe schon bei Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, früher, bevor ich das Management hatte, hatte ich Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo ich eine sehr kleinschrittige Nachweise machen musste, was ich gepostet habe. Also es war immer sehr aufwendig, das mit den Belegen zu machen und dann die Rechnung da irgendwie hochzuladen in irgendein Portal. Das hat immer ewig lange gedauert. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, das lohnt sich ja gar nicht. Also weil wenn ich mich hinsetzen muss und muss erstmal googeln, wie schreibe ich eine Zahlungserinnerung, dann muss ich das machen, dann muss ich das abschicken, dann muss ich das warten und so weiter. ey, da würde ich, ich glaube, da würde ich die Zusammenarbeit beenden, weil ich mir irgendwie denken würde, ey, wenn ich mich erstmal hinsetzen muss und muss Papierkram machen wegen der Scheiße, das könnte 1000 Euro bringen. Und ich würde denken, nee, da muss ich ja für 500 Euro ist ja schon mein Lohn, um mich da überhaupt hinzusetzen und die ganze Kacke zu schreiben. Also ist ja mega nervig.
Ja.
Krass. Oh Gott.
Ja.
Nee, da habe ich schon lieber ein Management, sag ich dir, wie es ist. Die machen das.
Ja.
Die haben ja auch manchmal, dass die dann sagen, ja, ach, bei denen ist das normal, die zahlen immer später. Da muss man immer erst eine Mahnung schreiben. Und ich denke mir immer so, boah, wenn ich das machen müsste, würde ich es ja gar nicht machen. Aber wenn die es halt machen, denke ich mir so, ja, ja, ihr macht es schon. Da wird schon irgendwann Geld kommen.
Ich weiß noch, als ich, also jetzt bin ich ja schon eine Weile in dem Job, aber als ich noch nicht so lange dabei war, keine Ahnung, als ich so vielleicht ein halbes Jahr bis Jahr oder so schon meine Kooperation hatte, da war ich manchmal entsetzt über die Unprofessionalität von vielen Partnern, die man so hat, über die Unwissenheit, die Dreistigkeit, das Lügen teilweise. Und also inzwischen denke ich mir so, ja, ist normal irgendwie, ich kenne das nicht anders. Aber ich fand es doch krass, dass ich oft dachte, wie kann es sein, dass ich als, ich sage jetzt mal ganz doof, Quereinsteigerin, es gibt ja keine andere Möglichkeit, Influencerin zu werden, aber trotzdem, ich habe mir das ja alles selber beigebracht, ich habe es ja nicht gelernt, ich habe mir alles ergoogelt, ich habe alles irgendwie, ja, Learning by Doing gemacht. Und ich dachte oft, wie kann es sein, dass ich das alles weiß und mir beigebracht habe und diese Firma, die Angestellte und eine Buchhaltung und keine Ahnung, was alles hat, die wissen das nicht. Oder die tun so, als ob sie es nicht wissen. Mhm. Also manchmal ist es ja auch so weaponized Inkompetenz, keine Ahnung. Das fand ich irgendwie krass, dass man so aber auch durchs Leben kommt.
Ich finde es auch, also für mich war es auch eine Erkenntnis, dass Leute nicht besser in ihrem Job sind, als ich in meinem. Also das ist so, war so eine Erkenntnis über die letzten Jahre irgendwie, egal mit wem ich gearbeitet habe, egal ob das Veranstalter waren oder ob das Firmen waren oder ob das irgendwelche Journalisten waren oder so, mit denen ich irgendwie im Austausch war. Immer wieder kam ich zu dem Schluss, dass ich irgendwie dachte, ich denke ja immer, oh nee, ich hoffe, die so impostermäßig, ich hoffe, die raffen nicht, dass ich eigentlich nichts kann oder eigentlich nichts bin oder eigentlich nur so tue, als ob. Und dann habe ich begriffen, die auch. Die tun auch nur so, als ob. Die wissen das nicht.
Wir tun eigentlich alle nur so, als ob, aber manche sind darin halt besser als andere.
Das stimmt.
Und es ist halt wirklich so, ich glaube, ich bin früher immer davon ausgegangen, wenn du irgendwo angestellt bist, wenn du eine gute Bezahlung hast, wenn du vielleicht sogar in der Chefetage bist oder so, dann musst du ja kompetent sein.
Nee, ne?
Glaube ich nicht. Kein Stück mehr dran, kein bisschen. Ich glaube, es ist teilweise einfach richtig random, welche Menschen welchen Job machen.
Das Ding ist, in den Berufen, die ich gemacht habe, angestellt, war es immer mein persönlicher Anspruch, in dem, was ich mache, Expertin zu sein. Das war irgendwie, war mir das halt super wichtig. Also einerseits habe ich in der Tierarztpraxis Beratung gemacht, andererseits habe ich halt auch im Außendienst Beratung gemacht und ich war diejenige, die wissen musste, was geht ab und wie funktioniert das alles. Und jetzt ist das halt irgendwie nicht mehr so, weil die Aufgabenfelder halt einfach viel zu groß sind und ich gar nicht alles irgendwie selber machen kann. Aber ich denke irgendwie halt eigentlich schon, wenn ich mit einer Firma schreibe und die was frage, dass die mir jetzt dann auch beantworten können oder zumindest wissen, wen sie fragen müssen. Aber das ist halt einfach ganz oft nicht so. Und dann, weil du gerade Chefetage meintest, ich denke halt auch so, ich glaube auch in so CEO-Chefetagen sitzen Leute, die einfach weniger in ihrem Job wissen als ich in meinem.
Ja, definitiv. Ich habe mal in einer Anwaltskanzlei gearbeitet als Aushilfe, die mich dann gefeuert haben. Aber das ist eine andere Geschichte, liebe Kinder. Jedenfalls haben die mir beim Einstellen gesagt, dass sie, genau, wir haben dann darüber gesprochen, über Abgaben und so, die sie dann für mich leisten müssen. Und sie meinten dann so, ja, wir hatten ja schon mal SchülerInnen über den Sommer. Und da wussten wir ja gar nicht, dass es da Regelungen gibt, wie viel die arbeiten dürfen und dass da Sozialabgaben und Steuern gezahlt werden müssen. Wir haben die dann so 20, 30 Stunden eine Woche arbeiten lassen und dann kam irgendwann das Finanzamt und ich dachte so, ihr seid eine Anwaltskanzlei und ich glaube, warte, lass mich nicht lügen, die waren, worauf waren die denn spezialisiert? Also das war jetzt nicht Strafrecht oder so, das war halt wirklich schon was in die Richtung geht, wo du denkst, es kann nicht sein, dass ihr euch so wenig mit Steuerrecht auskennt, dass ihr etwas nicht wisst, was ich als 20-Jährige weiß, die nichts mit Jura am Hut hat. Ja. So, was man sich eigentlich schon fast erschließen kann. So, jeder weiß, dass du eine Schülerin nicht 30 Stunden der Woche arbeiten lassen darfst und erst recht nicht, dass du keine Steuern dafür zahlst.
Ja, vor allem, selbst wenn du es nicht weißt, ist ja das Einfachste zu sagen, Google, hallo, ich möchte eine Schülerin einstellen, was muss ich beachten? Also ich meine, das kann ja wirklich heutzutage jeder machen, das ist wirklich wild.
Ja, also das hat mir, das war einer der vielen, vielen, vielen Augenöffner in meinem Leben. Dass Menschen, die sehr viel Geld verdienen oder die studiert haben oder eine sehr hohe Position haben, nicht unbedingt besonders clever oder kompetent sein müssen. Oder lebensklug, ja. Zumindest. Lebensklug. Ich weiß nicht. Vielleicht sind sie dann einfach nur in ihrer winzigen Nische irgendwie gut.
Aber ja, wenn sie das wenigstens sind, weißt du, das ist ja dann, das, ja, dann, ich finde, dann kann man sich schon unterhalten.
Ja.
Aber wenn sie halt irgendwie wirklich, ich will das halt nicht judgen, weil ganz ehrlich, wenn ich in einem Büro angestellt wäre, würde ich mir halt 40 Stunden die Woche die Fußnägel lackieren und mir denken, ja, ich spiele ein bisschen Stardew Valley und habe halt keinen Bock, hier E-Mails zu beantworten und das irgendwie alles zu machen. Deswegen will ich das gar nicht judgen, aber irgendwie denke ich dann so, für mich ist es halt schon echt anstrengend, dann mit Leuten zu kommunizieren, die keine Eigeninitiative haben, die keine Lust haben, die keinen, die nicht irgendwie überhaupt ihren Job auch nur ansatzweise mögen oder so. Das ist schon, also es wird, macht alles anstrengender, mit Leuten zu kommunizieren, die ihren Job eigentlich kacke finden.
Auf jeden Fall, definitiv. Also das merkt man auch irgendwie, wenn Leute eigentlich gar keinen Bock haben. Und wenn die dann auch manchmal dann irgendwie nur ein sehr kleines Glied in der Kette sind und man dann aber dann mit denen leider kommunizieren muss, dann ist das manchmal sehr frustrierend.
Ey, es gibt auch Zeiten, da habe ich keinen Bock auf meinen Job. Und da finde ich, das merkt man aber auch. Also ich glaube auch, dass andere Leute sich denken, hä? Hat sie irgendwie gar keinen Bock, irgendwas zu machen? Und die Antwort ist meistens, ja, hat sie nicht. Also ich bin ja auch so. Deswegen, es gibt Phasen, da liebe ich meinen Job und bin so, schreibe so innerhalb von 3 Minuten eine E-Mail zurück und bin so, huhu, lass uns das auf jeden Fall machen. Und manchmal schreiben mir Leute eine E-Mail und ich bin so, ja, da müsste ich mal in meinen Kalender gucken. Hätte ich jetzt machen können, bevor ich dir diese E-Mail geschrieben habe, aber ehrlich gesagt hatte ich jetzt da einfach gar keinen Bock drauf.
Also bei mir kommt es immer komplett drauf an. Bei mir geht es immer darum, wenn ich damit Geld verdiene, dann bin ich sofort am Start, egal wie viel Bock ich auf Arbeit habe oder nicht, dann antworte ich nach 2 Minuten. Und wenn nicht, dann kommt es sehr doll drauf an. Aber ich bin immer wirklich sehr doll, kann ich damit Geld verdienen oder nicht, weil ne, das feste Gehalt ist ja leider nicht da.
Ja, ich wünschte, ich wäre so. Bei mir ist das leider nicht so. Ich schreibe manchmal Rechnungen nicht, weil ich denke, boah, Rechnungen schreiben.
Zum Beispiel an mich.
Auch schon wieder. Zum Beispiel an dich. Da haben wir jetzt auch schon wieder Ausstände von einem halben Jahr oder so.
Bestimmt, ja.
Ja, ich habe im September letztes Jahr die letzte Rechnung geschrieben. Ich habe letztens nachgeguckt.
Ich habe keine Ahnung. Du kannst sie mir schreiben, wann auch immer du Lust hast. Das Geld wartet auf dich.
Ja, wenigstens ist es bei dir so, weißt du, das Geld wartet auf mich, weil manchmal, wenn man so einen Kooperationspartner dann so 1,5 Monate später so, ach übrigens, ich habe noch eine Rechnung für euch, dann finden die das meistens nicht so lustig. Aber
das hatte ich noch nie. Hast du das schon mal gemacht, 1,5 Monate später eine Rechnung geschrieben?
Ja, das war der späteste Zeitpunkt tatsächlich, das war mir ultra peinlich und ich habe halt auch überlegt, ob ich jetzt sagen soll, nee, ich schicke die Rechnung jetzt einfach gar nicht mehr, aber es ging damals, glaube ich, um 500 € oder so und 500 € sind halt 500 €, also kann man es ja zumindest nochmal versuchen. Ich habe aber danach auch nie wieder mit denen zusammengearbeitet, weil ich mich so elendig geschämt habe dafür.
Ja.
Ja, also von daher, bei mir hat es leider nichts mit Geldverdienen zu tun, sondern einfach mein allgemeiner Drive so. Und ich bin da jetzt auch gerade wieder voll, ich muss wieder mehr Struktur reinkriegen. Ich hatte jetzt irgendwie, ich glaube das ganze Jahr, 2025 bisher, war bei mir super strukturlos, was die Arbeit anging. Ich habe bis gestern keinen einzigen Tag in meinem Büro an meinem Schreibtisch gearbeitet, sondern immer auf dem Sofa, im Bett, unten auf der Matratze, die unten irgendwie liegt, im Garten und nie irgendwie im Büro. Ich hatte keine festen To-Dos, also wo ich irgendwie gedacht habe, okay, ich schreibe mir überhaupt mal auf, was ich machen muss und denke nicht, ich kann mir das eh merken, deswegen mache ich das dann irgendwie so, wie es mir einfällt und so. Sondern ich habe einfach immer nur so in den Tag reingearbeitet und dann so hektisch irgendwas gemacht. Meistens, weil mich irgendwer daran erinnert hat oder weil ich dachte, ah, ich muss mal wieder ein Reel posten, ist auch schon wieder eine Woche her oder so. Dann irgendwie angefangen, Reels zu drehen und so. Und das hat mich jetzt dieses ganze Jahr so heimlich super frustriert gemacht und ich irgendwie immer dachte, ich komme nicht auf den grünen Zweig, weil halt alles anstrengend ist. Ja, es ist halt alles anstrengend, weil ich bisher jegliche Struktur abgelehnt habe dieses Jahr und jetzt unbedingt mal wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, aus dem Sumpf rausklettern musste. Ja, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen hinterher, seit ich jetzt wieder gesund bin. Dass ich mal so Sachen aufhole, die liegen geblieben sind. Dass ich mal wieder mich morgens an den Schreibtisch setze und mal gucke, was ist denn überhaupt zu tun und so. Ja, ich glaube, das ist gerade irgendwie sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Ja.
Ja, das glaube ich dir. Das glaub. Also ich bin eigentlich nicht die Person, die glaubt, man kann nur richtig gut arbeiten, wenn man sich an den Schreibtisch setzt. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man selber dieses Gefühl hat, nicht mehr so richtig hochzukommen und nicht das Gefühl zu haben, irgendwie so, weiß ich nicht, richtig drin zu sein, up to date zu sein und irgendwie sich auf den Hosenboden mal zu setzen.
Ich glaube, es kommt halt ein bisschen drauf an, was ist der Grund, warum man sich nicht an den Schreibtisch setzt. Also bei mir war das definitiv irgendwie, Schreibtisch ist bei mir wirklich verbunden mit, und es klingt scheiße, Buchhaltung. Ich mache halt Buchhaltung nur am Schreibtisch, weil ich hier einen zweiten Monitor habe, damit ich das halt irgendwie an zwei Monitoren gleichzeitig machen kann. Und dann denke ich immer, wenn ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe, oh, dann könnte ich jetzt eigentlich ja auch bei Buchhaltung machen, weil jetzt sitze ich ja gerade hier, jetzt habe ich ja beide Bildschirme da. Einfach das ganze Jahr noch nicht. Ich einfach das ganze Jahr so, ja, nee, ich kann ja jetzt auch einfach mich da hinsetzen oder hier oder da. Also es gibt ja genug Orte, aber das geht nicht, also es geht nicht mehr. Es ist einfach, dadurch komme ich halt nicht so, dann fühlt sich alles wie Arbeiten an und nichts.
Mhm. Ja.
Das ist halt das Problem. Du hast gar keinen Schreibtisch, ne?
Nein.
Ja? Das war jetzt nicht, ich wollte dich jetzt nicht schämen. Ich
bin in den Wunder gestochen.
Oh nein!
Das ist auch eines der furchtbarsten Dinge hier in der Wohnung, dass ich keinen Arbeitsplatz habe.
Ja, aber du hast voll den geilen Esstisch.
Aber es ist ein Esstisch. An dem will ich essen. An meinem Schreibtisch will ich schreiben und an meinem Esstisch will ich essen.
Ach so.
Nee, ich hasse das. Das ist furchtbar. Also ich hatte früher einen, bis ich das Rack da hingestellt habe. Und ich wünschte mir auch immer noch, ich könnte im Schlafzimmer einen Schreibtisch haben, aber das Rack ist leider wichtiger. Ja, weil ich kann nicht im Fitnessstudio meine schweren Kniebeugen machen, weil dann ich denke, das ist auch zum Schutz der anderen Menschen, dass ich nicht einfach überbordenden Hass auf jeden entwickle, der es wagt, an mein Rack zu gehen, wenn ich gerade da bin. Wenn ich gerade einen PR habe, den ich machen möchte. How dare you?
Verstehe.
Ja, nee, kein Arbeitsplatz.
Aber ich hab total eine positive Erinnerung, als ich bei dir war. Mhm. Und ich finde halt, dein Esstisch hat eine richtige Arbeitsatmosphäre, weil da das Fenster ist. Und das ist so voll schön und gemütlich irgendwie bei dir in der Küche.
Also die Küche, ich sag mal so, die Küche ist der gemütlichste Raum der Wohnung auf jeden Fall. Mhm. Ich finde die auch sehr schön. Aber ich hätte gern einfach die Möglichkeit, in der Küche zu arbeiten, wenn ich Lust dazu habe und nicht, weil ich muss. Zum Beispiel, es gibt so Sachen, den Podcast muss ich jetzt zum Beispiel immer im Wohnzimmer aufnehmen, weil wir haben so eine Lüftung in der Küche und die hört man als Hintergrundrauschen. Das heißt, ich muss mich jetzt ins Wohnzimmer setzen, auf den Boden, damit ich den Laptop auf den Tisch stellen kann. Und es hat so, mein Mikro oder ich glaube, so die Lagerung sind vor allem die Sachen. Mein Mikrofon lagere ich hinter dem Fernseher im Schlafzimmer, weil ich nicht weiß, wohin damit. Und ich will auch nicht meine Arbeitsmaterialien in der Küche haben, weil ich das eigentlich unangenehm finde. Und ich hätte gerne einen dezidierten Platz, wo mein Drucker draufsteht, dass ich den nicht wegräumen muss. Mein Podcast-Mikro draufsteht, dass ich das nicht wegräumen muss. Also das ist es eher nicht, dass ich die Küche furchtbar schlimm finde, sondern dass ich alles immer entweder wegräumen muss oder keinen Platz dafür habe und es alles so durcheinander ist.
Ja, das verstehe ich. Nee, das ist kein Problem, was ich hier habe, sondern ich stopfe halt eher alles zu voll und lasse halt alles immer stehen und dadurch baut sich halt immer Chaos auf.
Ja.
Also der Schreibtisch war jetzt auch nicht benutzbar dieses Jahr. Also ich musste den erst herräumen, bevor ich den jetzt halt benutzen konnte.
Ja, aber das hast du gefilmt, oder? Dann ging es bestimmt.
Ja, also genau, ich habe es gefilmt, aber ich habe auch irgendwie, ich habe mir halt vorher wieder TikTok-Videos angeguckt von Leuten, die ihren Schreibtisch nehmen. Ich habe mir eine neue Tastatur bestellt, wie man das halt immer so macht, damit man das halt alles schön hinstellen kann. Ich habe jetzt drei Bildschirme, also ich habe den Laptop, noch einen Bildschirm und noch einen Bildschirm. Ich konnte die aber nicht anschließen, weil das irgendwie mit den Kabeln, man braucht irgendwie so einen Stecker noch dafür, dass man zwei anschließen kann. Habe ich nicht gemacht. Ich hatte jetzt zwei Bildschirme stehen und war so, ja, kann ich halt nicht anschließen.
Pech. Aber das ist auch so ein Ding. Ich hätte auch richtig gern einen Bildschirm zum Beispiel oder sogar zwei. Das, weil das beim Arbeiten mega doll hilft auch.
Voll.
Geht also auch einfach alles nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Das würde mich auch stören. Also ja. ich hab die zwei Bildschirme und habe jetzt 2 Monate nicht im Büro gearbeitet. Aber
es könnte bei mir auch passieren, dass ich die Bildschirme erstmal nicht anschließe, aber ich möchte zumindest die Möglichkeit dazu haben.
Ja, ich kann es jetzt auf jeden Fall. Es ist jetzt alles aufgeräumt, alles da, alle Stecker sind jetzt da. Ich habe das jetzt alles ausprobiert und so. Also es geht jetzt. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber mal gucken. Ich bin echt gespannt, wie lange das jetzt hält, ob ich jetzt einfach wieder... Ich habe 1,5 Jahre jeden Tag am Schreibtisch gearbeitet und irgendwann habe ich es einfach gelassen. Und dann war es nicht mehr so.
Ja, vielleicht war deine Tastatur nicht mehr joy-sparkelig genug und jetzt geht's wieder los.
Wahrscheinlich.
Weil du es gerade gesagt hast mit TikTok, ich habe TikTok mal wieder gelöscht. Ich merke manchmal, ich habe manchmal so Phasen, wo ich dann wirklich ständig da abhänge. Und dann habe ich richtig gemerkt letztens, wie insgesamt Social Media, aber wirklich auch vor allem, Instagram schon auch, aber Instagram kann ich halt nicht, möchte ich noch weniger löschen und das ist dann auch teilweise unpraktisch, es zu löschen. Aber da war ich so konfus und wuselig im Kopf. Ich merke einfach, wenn ich richtig konfus und wuselig bin und wenn ich grübel und wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich das Gefühl, ist Social Media wie so eine Atombombe, die ich noch in meinen Kopf reinwerfe, um noch mehr Chaos zu generieren. Und das ist so schlimm. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wohin mit mir. Und dann habe ich irgendwie gerade einen Post abgesetzt und dann gucke ich alle 2 Minuten, was ist. Und wenn nichts ist, dann gehe ich zu TikTok rüber und dann gammle ich da 20 Minuten und dann bin ich gelangweilt von TikTok. Und dann gehe ich wieder rüber zu Instagram. Und das ist so ein vicious Cycle. Und deswegen habe ich gesagt, okay, lösche wenigstens TikTok jetzt erstmal. Weil TikTok ist auch... Ich lieb's einerseits und ich hasse es aber auch irgendwie, weil ich auch merke, dass ich mich teilweise richtig schlecht fühle. Richtig, richtig schlecht. Vielleicht, wenn ich dann wieder Nachrichten sehe bei TikTok. Oder sogar Videos von den Linken, ne, die ich ja eigentlich richtig gerne mag und trotzdem machen die mich dann fertig, weil die erinnern mich daran, wie furchtbar die Welt eigentlich aktuell ist. Und ich will auch, ich war ja auch so lange in Ami-TikTok drin, eigentlich will ich da auch komplett raus, weil ich will nämlich eigentlich gar nicht mehr wissen, was Trump macht. Das zieht mich nur runter. Und ich denke mir so, wir sind ja eigentlich auch nicht in den USA. Muss ich wirklich alles wissen, was in diesem gottverdammten Land aktuell passiert? Die Leute tun mir wahnsinnig leid. Und natürlich ist da irgendwie eine sehr, sehr große Verbindung zwischen Deutschland und den USA. Aber trotzdem muss ich nicht jeden Scheiß, den Trump von sich gibt oder tut, wissen für mein Leben.
Voll. 100%. Ja. Weißt du, was du für eine Bildschirmzeit hast?
Insgesamt? Kann ich das nachgucken? Insgesamt oder jetzt bei Social Media? Wo sehe ich denn das?
Insgesamt. Du kannst in die Einstellung gehen und da kriegst du es bei Apple, glaube ich, relativ gut aufgedröselt.
Aber wo steht es denn? Ich bin bei den Einstellungen.
Gib mal Bildschirmzeit in die Suche ein.
Schirmzeit. 4 Stunden 31 ist mein Tagesdurchschnitt.
Boah, ist das wenig. Alto Belli, was machst du den ganzen Tag?
Ey, ich habe gestern so lange in meinem Buch gelesen, ich sag's dir.
Okay.
Und wie gesagt, es ist halt wirklich, ich habe das auch gemerkt, ich war früher viel lieber auf Instagram unterwegs, als ich es jetzt bin. Ich gehe halt zu Instagram und was ich 90% der Zeit mache, ist mir Powerlifting-Videos angucken. Also ich bin 90% der Zeit auf meinem Powerlifting-Account und auf meinem eigenen Account bin ich wirklich nur noch, um zu gucken, was es bei mir Neues gibt. Gegebenenfalls Kommentare und DMs, aber da nehme ich mir auch dezidiert Zeit für und halt meine 3,5 liebsten Accounts anzugucken. Also ich bin ja auch so vielen entfolgt. Ja. Ich will diese Connection auf jeden Fall haben. Also ich will von Leuten immer noch wissen, was sie machen und ich mag Instagram, aber ich merke einfach, es ist mir zu anstrengend. Es interessiert mir so viel, interessiert mich auch irgendwie gar nicht mehr. Ich bin auch so vielen Leuten entfolgt, die sind dann so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann, ohne doof zu klingen. Aber Influencerinnen, die ich als austauschbar wahrnehme, wo ich das Gefühl habe, also es gibt halt Leute, denen folge ich, weil ich die als Menschen interessant finde. Und es gibt Leute, denen folge ich als Influencerin. Und Influencerin will ich, glaube ich, nicht mehr folgen, sondern wirklich nur noch sagen, weil ich sage, boah, ich will wissen, was Lisa heute macht, oder boah, ich will wissen, was Johanna heute macht, weil das interessiert mich, weil ich mag die richtig gerne und da habe ich das Gefühl, da kriege ich einen dreidimensionalen Menschen und dann gibt es halt Accounts und ich sage nicht, dass es keine dreidimensionalen Menschen sind, aber dass deren Account beziehungsweise deren Content leider oft nicht dreidimensional ist, weil der vielleicht dann gut an den Algorithmus passt oder man besonders ästhetisch sein möchte oder man was weiß ich möchte. Und das kann ich mir nicht mehr angucken. Ich will mir nur noch echte Menschen angucken. Und die finde ich halt vor allem beim Powerlifting und eine Handvoll dann irgendwie noch in meiner kleinen Bubble irgendwie. Aber ja, und ich, und deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht, deswegen ist meine Bildschirmzeit, glaube ich, auch niedriger.
Okay. Ja, ich bin
4,5 Stunden finde ich immer noch viel, aber.
Also, wenn man bedenkt, dass das mit einbezogen wird, wenn man zum Beispiel Musik hört über Spotify oder so, das geht mit in die Bildschirmzeit rein, dann finde ich das extrem wenig. Also ich habe 8 Stunden immer so um den Dreh. Als ich krank war, hatte ich 13 Stunden Bildschirmzeit. Das heißt, ich habe fast jede Wachestunde entweder auf dem Bildschirm geglotzt oder ein Hörbuch gehört oder halt irgendwie Podcast gehört oder so. Aber ich muss auch sagen, dass gerade, genau, also viel Bildschirmzeit habe ich immer, wenn ich doomscrolle. Also wenn gerade irgendwas Schlimmes passiert, um die Wahl rum, hatte ich super hohe Bildschirmzeit. Immer wenn es mir nicht so gut geht, konsumiere ich einfach stumpf Videos, die mich nicht interessieren. Und immer wenn es mir gut geht, habe ich das Gefühl, kann ich den Algorithmus so shapen. Also im Moment kriege ich auf TikTok nur geile Videos angezeigt. So halt so Hopecore-Richtung, alles wird gut und viel Strick-Content, viel so Putz- und Aufräum-Content, den ich nicht toxisch finde, sondern einfach der so in diese alles gut und du schaffst es schon Richtung geht und so. Viele irgendwie lustige, quirky, echte Menschen, die lustige Sachen erzählen und so. Und da merke ich dann, davon reicht mir dann ganz bisschen. Also davon brauche ich dann gar nicht 500 Videos durchscrollen, sondern davon gucke ich dann 5 oder 10 und dann kann ich es auch wieder zur Seite legen und dann geht's halt. Also es ist halt miteinander verknüpft.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, die Videos oder der Content, der einen einsaugt, ist auch der, der einen am schlechtesten fühlen lässt, nämlich der hochemotionale. Der super emotionale, wo du nicht weggucken kannst, weil es so schlimm ist oder so krass ist oder was auch immer. Und den verleibt man sich dann richtig krass ein. Und danach geht es einem richtig schlecht. Mir geht es auch nicht schlecht, wenn ich bei TikTok irgendwelche Putzvideos gucke oder so. Ich finde das auch schön. Ich gucke auch bei TikTok gerne. Obwohl ich überhaupt nicht backe, werden mir richtig viele Backsachen immer angezeigt. Einfach, weil ich ja so gern zugucke, wenn jemand ASMR-Backen macht oder so. Das finde ich auch schön. Aber ich merke, dass mir das dann auch irgendwann reicht. Also ich hatte auch auf jeden Fall Zeiten, wo ich richtig viel Zeit da verbracht habe. Aber ich bin so ein bisschen gesättigt von Social Media. Also es ist wirklich nicht, dass ich sage so, oh Gott, es ist so schlimm, ich muss mir jetzt irgendwie eine App installieren, damit meine Zeit nicht so hoch ist. Sondern ich denke wirklich, ich gehe teilweise Minuten nur bei Instagram rein und dann wieder raus.
Was, wodurch es mich so ein bisschen craved, glaube ich, gerade, ist langer Content. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht mehreren Leuten so geht. Also ich bin viel mehr wieder bei YouTube als bei als bei Instagram oder bei TikTok. Und YouTube läuft gerne bei mir auch mal so nebenbei, weil ich zum Beispiel, ich gucke mir Strick-Podcasts an. Also das ist dann ein Videoformat. Und da erzählen Leute einfach 2 Stunden darüber, was sie gerade stricken und was sie als nächstes stricken wollen. Oh. Das ist nichts, wo ich irgendwie hingucke und denke so, oh mein Gott, ich muss mir Notizen machen, sondern das läuft halt nebenbei. Und das finde ich irgendwie, diese Art von Content oder auch Vlogs zum Beispiel, gucke ich wieder ultra gerne, habe ich 10 Jahre nicht mehr geguckt, weil es irgendwie so weg war. Und jetzt gerade, heute hat Mirella von Mir relativ egal einen Vlog hochgeladen und ich war so geil, good old times irgendwie. Mirella beim Aufräumen zu gucken, ist alles, was ich heute brauchte irgendwie.
Ja, ey, ich weiß genau, was du meinst. Mir geht's halt auch so und mir geht's, also lustigerweise sehe ich YouTube immer nicht so richtig als Social Media an, obwohl es ja eigentlich auch Social Media ist. Aber ich mag auch längere Sachen mehr und dann ist es auch egal, ob es jetzt YouTube ist oder ein Buch lesen oder eine Serie gucken. Mich cravet es viel mehr nach ausdauernden Sachen oder so ein langes Video-Essay. Ich mag jetzt zum Beispiel richtig gerne The Financial Diet mit Chelsea Fagan. Und da gucke ich mir dann oder höre mir dann auch wie ein Podcast an, ein Video, was 1 Stunde lang geht und sie erzählt irgendwas. Das finde ich auch richtig geil. Danach fühle ich mich auch nicht so scheiße irgendwie.
Ich glaube, weil man sich nicht so leer fühlt, sondern als hätte man was dazu gewonnen und nicht als hätte man jetzt irgendwie was abgegeben. Entweder Lebenszeit oder so eine emotionalen, so Brocken von seiner eigenen Emotion irgendwie da reingeworfen. Ja. Das ist irgendwie was, das konsumiert man, danebenher macht man irgendwas anderes. Zum Beispiel, also Strick-Podcast gucke ich beim Stricken oder beim Kochen oder beim Basteln oder bei, wenn ich halt gerade irgendwie was mache, dann mache ich halt was und habe das Gefühl, dass das bereichert mich, anstatt dass ich jetzt liege und scrolle. Einfach scroll, ja. Scroll, scroll, scroll. Das muss ich ja gar nicht machen, sondern ich mache halt mein Ding und mir erzählt jemand was.
Ja.
Liebe ich. Glaubst du, dass es so eine Rückentwicklung gibt, weil alle so ein bisschen genervt sind von diesen...
Ich glaube nicht, dass alle genervt sind. Ich glaube, dass Reels und TikToks immer noch eins der beliebtesten Sachen sind. Also, Tobi guckt sich stundenlang Reels an.
Ja.
Und ich glaube, es geht, ja, nein, nicht stundenlang, aber kann eine Stunde lang machen. Könnte ich nie.
Mein Freund ist ja nicht auf Social Media, aber guckt sich YouTube Shorts an. Und ich glaube, schlimmer geht es gar nicht mehr.
Also, das ist ja wohl, also...
Ich finde es so schrecklich.
Das ist ja wirklich, nee, einfach nee.
Nee, YouTube Shorts sind der absolute Müll von Kurzform-Videos, meiner Meinung nach.
Ja, das ist auch alles nur recycelt.
Ja.
Fällt gerade auf, ich gucke mit meinem Handy ja richtig oft auch Serien, während ich koche oder so. Und das geht ja auch in meine Bildschirmzeit rein. Das heißt,
ich finde es wahnsinnig, was für eine kurze Bildschirmzeit du hast. Es ist wirklich wild.
Krass.
Aber ist es nur, war das jetzt diese 4 Stunden, waren das jetzt nur von heute?
Ja, ich glaube, da stand auch 37% kürzer als letzte Woche. Also ich glaube, das war...
Okay, du wolltest ja nämlich nicht den richtigen Tee droppen. Aber selbst 6 Stunden wären ja immer noch wenig.
Mir ist es egal. Mir ist es heute 2:55 bisher. Aber es ist ja auch noch früh. So, Woche.
Ich kann leider bei mir nicht reingucken. Oh, schade. Weil mein Mikro ist mit dem Handy verbunden.
Also mein Tagesdurchschnitt ist 4:31. Das heißt doch...
Und jetzt gehen wir auf letzte Woche.
Durchschnitt der letzten Woche 6:16.
Okay.
Schon ein bisschen mehr. Davor 5:20. Davor 6:59. Also diese
krass.
Woche... Ja. Ich glaube, weil ich gestern und vorgestern... weil ich gerade so ein schönes Buch habe. Ich habe diese Woche...
Ja.
Nee, Quatsch, nicht diese Woche. Heute ist ja Montag. Nee, heute ist Dienstag. Oh, ich bin verwirrt. Was ich sagen möchte, lest mehr. Lesen ist richtig gut.
Ja.
Ich hab die Bibliothek wieder für mich entdeckt. Elisa, du glaubst nicht, wie schön das war. Ich war als Kind so ein Bibliothekskind. Und letztens wollte ich eigentlich nur pullern. Und ich weiß halt, dass ich in der Bibliothek, wenn ich unterwegs bin, mal schnell reinhuschen kann. Und dann habe ich mich so ein bisschen von den süßen Covern anziehen lassen und habe geguckt und habe mir 4 Bücher ausgeliehen, was ich richtig krass fand irgendwie.
Mhm.
Und ich fand es aus mehreren Gründen krass. Und zwar einerseits, weil wenn ich in Buchläden gehe, entdecke ich bestimmt schon seit 7 Jahren nichts mehr, was mich interessiert. Ich finde Buchläden furchtbar. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist alles entweder nur irgendwelche Spiegel-Bestseller von irgendwelchen Promis oder irgendwelche Liebesromane für Teenies oder Liebesromane Mann, ich meine nicht dich, ich meine Jürgen von der Lippe.
Ist unbekannter als ich.
Der 17. Teil von irgendeiner keine Ahnung, irgendwie, ich finde da irgendwie nichts, das überfordert mich. Und in der Bib hatte ich irgendwie das Gefühl, das hat sich so angefühlt wie, als ob irgendwie alles nischiger und cooler wäre und da viel mehr Sachen sind. Und dann setzt es mich auch nicht so unter Druck, weil ich muss das Buch ja nicht kaufen, sondern ich kann es ja mir nur ausleihen. Das heißt, ich kann mir auch ein Buch ausleihen, was jetzt gar nicht so geil klingt, aber vielleicht ja interessant ist. Bin ich ja mit 4 Bücher. Erstmal habe ich meinen Bibliotheksausweis verlängert, der seit keine Ahnung wie lange abgelaufen war. Und ich hatte während dieser gesamten Aktion solche wohlig warmen Gefühle. Ich war nostalgisch. Ich habe gedacht so, oh, ist das schön. Warum habe ich die Bibliothek vergessen? Habe ich gedacht so, ein bisschen beschämt. Ja, ich habe die Bibliothek vergessen, weil ich das Geld jetzt habe, mir einfach jedes Buch zu kaufen, was ich mir kaufen möchte. Aber das muss man ja auch nicht machen. Und das ist wirklich, also ich finde, in die Bibliothek zu gehen, ist einfach ein Gefühl, was du nicht einfach so bekommen kannst, wenn du bei Amazon dir ein Buch kaufst oder beim Buchladen deines Vertrauens oder wo auch immer.
Ja.
Sondern das ist irgendwie was ganz Eigenes. Und ich habe das Gefühl, es wären Bibliotheken auch so eine der letzten, wie soll ich das sagen, eine der letzten sozialistischen Stätten, die es so gibt. Eine der letzten Orte, wo du nichts bezahlen musst, um dich irgendwo ruhig hinsetzen zu können, wo du auf Toilette gehen kannst, wo alles irgendwie ruhig ist, wo das ist irgendwie das Gegenteil von Kapitalismus. Da leiht man sich ein Buch aus. Gesammeltes Wissen. Das Buch, du liest ein Buch, machst es wieder zurück und dann liest jemand anderes dieses Buch. So, das ist so auch dieses Teilen, so wie man, keine Ahnung, früher sich einen Staubsauger geteilt hat, weil man im Haus ja nicht jeder einen Staubsauger haben muss. Keine Ahnung, ob man das jemals gemacht hat, aber in meiner romantischen Vorstellung.
Ja.
Und jetzt kauft halt jeder sich alles selber und jeder muss alles selber haben. Und in der Bücherei ist halt noch dieses schöne Prinzip von, erstens, du findest da irgendwie alles und dann kannst du es einmal nehmen und lesen und dann tust du es wieder zurück und dann, das hat mich dann auch so ein bisschen an meine Uni-Zeit wieder erinnert und es war einfach eine durch und durch schöne Erfahrung und ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder mehr in die Bib gehen und ich empfehle es auch euch allen, ein Bibliotheksausweis ist wirklich nicht teuer und da entdeckt man Schätze und man kann sich da auch einfach hinsetzen und lesen, es ist wunderschön.
Das fühlt sich halt so illegal an, ne? Wenn man da drin ist und man dann so durch ein Buch blättert und man denkt, boah, ich hoffe, es kommt jetzt keiner und guckt und sagt, das ist ja keine Bibliothek, sondern Bahnhofsbuchhandlung. Okay. Du hast mich tatsächlich inspiriert, als du das gepostet hast, dass du in der Bib warst. Und dann dachte ich, okay, für mich ist die Vorstellung, mit einem Papierbuch zu sein, furchtbar, weil ich, ich mag das irgendwie nicht, dass ich das... weiß ich nicht, dass das dreckig werden kann, dass ich da irgendwie nicht mit einem Fingertipp umblättern kann und so. Ich bin ja ein Kindle-Girlie durch und durch. Und dann habe ich geguckt, es gibt theoretisch ja auch Online, wo du du kannst quasi einen Bibliotheksausweis machen, da wo du bist, und dann kannst du dir online über ein Online-Portal Bücher ausleihen. Das geht aber nicht mit Kindle, sondern das geht allen anderen E-Readern, außer mit Kindle.
Das ist das Problem.
Und dann habe ich es leider wieder so ein bisschen verworfen, weil an sich, wie gesagt, Bibliothek mega. Ich habe es auch immer früher ultra doll geliebt, aber im Moment die Vorstellung, mich hinzusetzen und ein Papierbuch zu lesen, ist leider der Horror. Weiß ich nicht.
Krass. Echt, ja?
Ja.
Ich finde das eigentlich richtig schön. Also für mich gibt es voll die klare Trennung. Fanfiction, immer nur auf dem Kindle. Aber irgendwie alles andere, also Sachbücher und Romane, lese ich halt richtig gerne im Papier. Ich mag das richtig, also ich finde das schön. Und ich habe ja auch gern Bücher da. Der Witz ist, das Buch, was ich jetzt gerade lese, finde ich so schön, dass ich es mir wahrscheinlich noch mal kaufen werde.
Aber das ist ja das Schöne daran.
Ja, aber ich werde mir halt das, was ich davor gelesen habe, nicht kaufen, weil das war eher so lala. Und dann kann ich einfach nur die ich besonders toll finde, in mein Regal stellen. Weil ich muss ja mit meinem Regal nicht jedes Buch haben, was ich gelesen habe. Dafür habe ich ja meine Liste. damit ich Bücher nicht verliere. Aber die tollen Sachen sind im Regal. Falls ihr es in meiner Story nicht gesehen habt, das Buch heißt Die Fletchers von Long Island. Das ist von 2025, also es ist gerade erst erschienen und es ist ein großartiges Buch. Ich kann es wirklich allen Leuten empfehlen. Tobis erste Frage war, geht es um Smut? Nein, es geht nicht um Smut. Es geht... Es ist eine Es ist eine Familiengeschichte, eine Familientragödie, möchte man meinen, über eine sehr reiche jüdische Familie. Und mehr möchte ich gar nicht verraten. Der Vater wird eines Tages entführt, aber das ist eigentlich gar nicht so wirklich die Handlung, weil das ist innerhalb von sehr kurzer Zeit abgefrühstückt. Und dann geht es um die Nachwirkungen davon. Und das ist, das ist richtig gut. Das ist so diese Art von Buch, wo ich immer das Gefühl habe, das hätte ich nicht selber schreiben können. Das ist einfach super originell. Das ist super witzig. Das ist was, was es nicht so in 400-facher Ausführung gibt. Das hat mich auch ein bisschen an Tom Wohl verändert. Also, wenn ihr solche Bücher mögt, kann ich euch das sehr empfehlen.
Ja, ich bin leider verkorkst. Also ich brauch Beleuchtung von, also dass mein Lesestoff leuchtet.
Aber wieso verkorkst? Das ist einfach deine Vorliebe ist doch völlig in Ordnung.
Weil ich früher das Papierbuch mit meinem Leben verteidigt hätte und dann ein Kindle bekommen habe und dann dachte, ach, ich kann unter der Bettdecke lesen, ach, ich kann die Schriftgröße einstellen. Ach, ich kann.
Ein Kindle ist ja auch viel praktischer. Ja. Man kann, wenn das Licht aus ist, lesen. Das ist mega geil. Also ich finde Kindle auch eigentlich viel praktischer, aber aus irgendeinem Grund sträube ich mich dagegen, da was anderes als Fanfiction drauf zu lesen. Also für mich ist das irgendwie so, weiß ich nicht.
Ich verstehe es, aber es ist halt, weiß ich nicht. Im Moment lese ich aber eh nur Fanfiction, also machen wir uns nichts vor.
Oh, was liest du gerade? Oder liest du was Aktuelles?
Ja, Soft as it began.
Das kenne ich. Ja. Ist das richtig, wo Harry süß verschwindet?
Ja. Also ich kann ja vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Also die Autorin ist Rubber Soul O2 und die, Harry ist nach dem Battle of Hogwarts ist er verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Niemand weiß, ob er freiwillig weg ist, ob er tot ist, ob er entführt wurde oder ob er irgendwo ist. Und es spielt ungefähr, ich glaube, 3 Jahre nach diesem Ereignis und Hermine hat nie aufgehört, ihn zu suchen und ist halt versucht immer irgendwo zu gucken, wo gibt es Spuren, wo er gewesen sein könnte, in Europa oder irgendwo weiter weg im Ausland. Und ist dann mit einem unvorhersehbaren Partner dazu
auf Blonden
auf der Suche nach Harry Potter. Und das ist erstens sehr spannend, aber halt auch irgendwie sehr süß und hat genau den Itch mal wieder gescratcht, den ich hatte.
Ja, ich fand es auch sehr gut. Ich muss auch sagen, irgendwie lösen bei mir Geschichten, wo eine Person verschwindet, immer so eine ganz krasse Sehnsucht und Traurigkeit aus. Ich weiß auch nicht, irgendwie kriegen mich solche Geschichten immer krass. Ich mag das richtig gerne und gleichzeitig zieht es mich auch immer richtig doll runter. Ich weiß nicht, das ist irgendwas.
Es zieht mich halt rein. Ich habe das Gefühl, also man kriegt ja immer so kleine Hints zugeschmissen. Wo ist er? Was könnte er gerade machen und so? Und man denkt so, ah krass, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann will man ja unbedingt wissen, wie es weitergeht und so.
Es ist halt immer spannend.
Generell, ja, mega. Und genau, sie ist halt spannend, aber die Liebesgeschichte da drin ist auch wahnsinnig süß. Und ich mag die Hermine, wie sie geschrieben ist. Ich mag den Draco, wie er geschrieben ist. Ich freue mich einfach immer wieder, wenn ich sowas entdecke. Aber ich habe auch noch eine komplette Liste mit, ich glaube, 120 Fanfictions, die ich noch lesen möchte. Also
Ich habe so viel auf meinem Kindle drauf.
Ja, das ist echt krass, ne? Ich habe mehr als die Hälfte nicht gelesen. Also die ich jetzt auch gerade jetzt in diesem Moment auf dem Kindle habe. Mhm. Ich habe so viele, vor dem Urlaub dann mal welche runtergeladen und so. Da liest man eine maximal, weil die halt ultra lang sind.
Ja. Ich habe schon echt länger keine Fanfictions mehr gelesen. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mich schon länger nicht mehr gekriegt. Ich habe ja in der Wettkampfvorbereitung in der letzten gar nicht gelesen, weil ich so erschöpft war. Mm. Und dann bin ich irgendwie richtig raus und dann habe ich auch keine gute Geschichte mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob jetzt auch mein dieses Gefühl von ich kenne jede Art von Roman schon und nichts reizt mich mehr, was ich ja früher hatte, weswegen ich auf Fanfiction umgestiegen bin. Ob das jetzt bei Fanfiction so ist, dass ich denke, kenne ich.
Also weil das Gefühl hatte ich ja selbst schon, obwohl ich irgendwie nur so 7 oder 8 Fanfictions gelesen habe, hatte ich das Gefühl von, oh, irgendwie ist es doch immer dasselbe, man weiß, worauf es hinausläuft und so. Und irgendwie war es dann doch so ein bisschen abgedroschen. Aber wenn dann doch mal wieder die eine Geschichte kommt, und sie wird, glaube ich, auch bei dir kommen, weil es werden jetzt auch immer mehr wieder neue geschrieben und es gibt wieder neue, die gehypt werden, jetzt gerade wo die Großen quasi ein bisschen vom Markt sind, also Manacled und
Darf ich dir kurz eine erwähnen? Es ist leider eine Work in Progress. Es ist die einzige Work in Progress, die ich lese.
Ja.
Aber es ist, eigentlich möchte ich sie auch dir empfehlen, aber ich habe sie auch schon in meiner Story öfter empfohlen. Also wenn du sie dann da nicht gelesen hast, wirst du sie vielleicht auch jetzt nicht lesen. Es ist Housepet von Nina Bina Ballerina. Oh mein Gott.
Ich habe sie abonniert, um immer zu wissen, wenn es Updates gibt, aber ich habe sie noch nicht gelesen, weil
es ist eine Dramione. Ich fühle es auch sehr. Ich habe die ja, also es sind ja jetzt, glaube ich, 55 Kapitel oder so draußen. Und ich hatte sie angefangen letztes Jahr im April, als ich meine Schreibwoche hatte. Und da waren irgendwie 50 Kapitel oder so draußen. Und ich habe innerhalb von, keine Ahnung, in 4 Tagen die gelesen, wo ich eigentlich meine Schreibwoche hatte, eigentlich den ganzen Tag schreiben musste, habe ich jede Nacht bis um 4 Uhr gelesen. Was einfach so krass war. Ich dachte echt so, ich habe noch nie sowas gelesen. Das war dann wirklich wieder sowas richtig Neues. Und wenn die fertig ist, Lisa, du musst sie lesen. Du wirst lieben. Du wirst sie, ich weiß einfach, dass du sie, also jeder liebt sie, aber ich weiß, dass du sie auch definitiv lieben wirst. Okay. Sie ist so gut. Du wirst alle Figuren da drin lieben.
Ja, ich speichere mir ja immer, also ich abonniere immer die, wo die sich mega interessant anhören und wo ich aber mich nicht traue, die dann anzufangen, weil wenn mich sowas einmal reinsaugt und dann nicht fertig ist und ich ja auch nicht weiß, wann das fortgesetzt wird, das ist halt ein totaler Affen. Was ich noch abonniert habe, ist Year of the Lioness. Und da geht es darum, dass nach dem Krieg, um die Schule weiterzumachen, Hermine nach Durmstrang geht. Und in Durmstrang sind ja keine Halfbloods überhaupt erlaubt und schon gar keine Mudbloods. Und ein anderer Schüler von Hogwarts geht auch nach Durmstrang.
Ach was?
Und dann spielt die Geschichte quasi in Durmstrang. Und das ist dann halt nochmal so ein ganz anderes Setting und so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass mir das auch gut gefällt. Mhm. Aber ja, ich bin einfach immer noch into it und danke dir immer noch sehr. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist jetzt Manacled und Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love ist ja jetzt weg. also von den klassischen Seiten, weil die als Romane veröffentlicht wurden. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist wieder Platz für Neues. Jetzt ist wieder Platz, ja, um was was nachkommt, was irgendwie diese Plätze einnimmt.
Ja, ich glaube übrigens, dass House Pets neue Manacled wird, wenn es fertig ist. Wenn sie es fertig macht, ich weiß ja nicht, ob. Also sie hat schon vor und sie meinte auch, sie hat alles skizziert, aber ich kann mir vorstellen, dass das das neue Manacled wird, weil das ist.
Das wäre jetzt genau passend, wenn sie es jetzt bald mal fertig machen
würde. Warte, ich kann mal kurz gucken. Also sie veröffentlicht leider nicht besonders häufig neue Kapitel. Ich kann mal kurz gucken, wo wir jetzt sind. Augen finden es gerade nicht. Achso, 53 von 65. Mhm. Und ich glaube, letztes Jahr im April habe ich die entdeckt, da war sie bei 48. Mhm. Und sie hat jetzt schon gesagt, es wird wahrscheinlich mehr als 65 doch geben. Also.
Okay, also dauert es noch ein Jahr oder so.
Ich glaube eher länger. Mhm. 2 bis 3 vielleicht. Aber dann.
Ja. Die Chance wird kommen. Nee, ja. Ich freue mich. Also ich finde es einfach geil. Vor allem ist, wie gesagt, für mich immer noch die Offenbarung ist, Stricken und Lesen gleichzeitig zu machen, weil sich das einfach für mich und für mein Hirn anfühlt, als wäre was richtig, als wäre so ein Zahnrad eingerastet.
Und also, du bist einfach perfekt. Zu 100% stimuliert, also perfekt stimuliert und ausgelastet.
Und ich habe halt dieses weirde Gefühl von, ich kann mich ja nicht davon freimachen, von diesen Produktivitätsgedanken. Und wenn ich halt beides mache, habe ich halt das Gefühl, oh, nur liegen und lesen, voll boring. Boah, nur sitzen und stricken, voll boring. Ich mache aber beides. Ich mache was mit meinen Händen und ich baller mir was in mein Hirn rein. Ist eigentlich, ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich halt denke, ich mache 2 Sachen gleichzeitig. Das ist der Hammer. Mhm. Und dadurch ist halt wirklich auch mal ein bisschen Stille in meiner, also jetzt nicht Stille in meiner Birne, aber zumindest ist halt alles ausgelastet. Und dadurch kann jetzt halt auch nicht irgendwie mal so ein Gedanke dazwischen huschen.
Ist richtig schön.
Bis zum Ende der Seite liest und dann merkt, dass man gar nicht gelesen hat oder so. Es passiert mir einfach nicht mehr, weil ich halt die ganze Zeit was zu tun habe. I love it. Mhm. Also wenn ihr irgendeine Art von Handarbeit könnt, ohne hinzugucken, das kann man lernen, indem man immer wieder einen Satz liest und dann guckt, was man geschafft hat und so weiter. Wenn ihr das könnt, dann probiert es mal. Das ist krass. Mhm.
Also. Sehr schön.
Ich will jetzt hier nicht zum Multitasking verführen, aber eigentlich
auch schon. Why not? Ich finde, es klingt sehr geil, wenn man stricken und lesen mag.
Ja, ich glaube.
Du kannst ja noch deine Kindle, wie heißt denn das nochmal? Diese Halterung. Das kannst du ja verlinken in den Shownotes vielleicht.
Ja,
weil, ich habe da so eine vielleicht Liste. Für die, die sich wundern, wie man ein Kindle halten kann und dabei stricken kann. Lisa hatte eine sehr coole Apparatur, würde ich sagen. Vorrichtung, mit der das sehr gut geht.
Genau, ich habe so eine Ideenliste, wo man halt mehrere Artikel verlinken kann. Verlinke ich und dann könnt ihr mal gucken. Das ist so eine Halterung und dann halt quasi eine Fernbedienung. Ich entweder sehr ästhetisch mit meinem Kinn bediene oder mit meinem Ellbogen, wenn ich im Sitzen lese.
Ja, sollen wir die anderen Sachen auch noch verlinken? Die Fanfictions, die wir jetzt erwähnt haben und das Buch, was ich erwähnt habe?
Ja, also gut. Alles, was ich finde, verlinke ich.
Okay.
Sehr gut. Cool.
Coolio.
Dann, das ist auch schon wieder.
Ja,
oder?
Schade.
Was
du
sagen? Oh.
Nö. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man einen Podcast hört und dann immer so ein Merz so, nein, das geht aufs Ende zu.
Das stimmt. Aber man weiß ja mittlerweile, dass wir so ungefähr eine Stunde Folgen machen.
Das machen wir
außer natürlich in unseren Sonderfolgen. Da ist es halt ein bisschen anders.
Stimmt. Was für Sonderfolgen gibt's denn so?
Also ich glaube, die längste Sonderfolge, falls wir euch jetzt mit dem Thema Fanfiction angefixt haben, ich weiß gar nicht, ist die länger oder die Abwesende Väter länger?
Also Fanfiction ist, glaube ich, länger.
Die ist auf jeden Fall über 2 Stunden lang.
Ja, ich glaube
schon. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, da haben wir über Fanfiction geredet und was wir so gelesen haben zu der Zeit und was wir daran geil finden, wie man eine gute Fanfiction findet, wo man das lesen kann, also alles, was irgendwie dazu gehört.
Und ein bisschen Sex geht's an der Folge.
Ein bisschen geht's auch um ein bisschen
Smutty McSmut.
Stimmt. Wir haben sehr viel über Smut geredet in der Folge. Ja. Falls ihr das hören wollt, könnt ihr das bei Steady machen. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es auch Abwesende Väter, die ist relativ lang. Wir haben relativ lange über das Influencerinnen-Sein gesprochen. Wir haben, also es gibt zu allem irgendwie Folgen und die meisten sind über eine Stunde lang. Ja. Wie wir gedatet haben, bevor wir unsere jetzigen Partner kennengelernt haben, wie wir als Kinder waren, wie wir als Teenager waren, ob wir selber mal Kinder haben wollen. Also so alle Fragen, die einen so ein bisschen tiefgründiger beschäftigen. Und genau, Steady findet ihr in den Shownotes verlinkt und da könnt ihr ein Abonnement abschließen, falls ihr tiefer reingehen wollt in die Materie.
Die Materie und, sind wir.
Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen falsch, aber okay. In unsere Seelen blicken wollt. Das könnt ihr da machen. Für 4 oder 6 Euro. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut, weil das natürlich auch unseren Podcast einfach finanziert, damit ich Charlotte mal wieder Rechnungen schreiben kann. Damit ich mal motiviert bin, mal eine Rechnung zu schreiben. Damit ihr auch was davon habt. Genau, weil im Moment, oder wie ihr hört, gibt es keine Werbung bei uns im Podcast. Und da seid ihr die Einzigen, auf die es ankommt am Ende. Genau. Und ansonsten haben wir auch beide ein Buch geschrieben. Charlotte hat geschrieben, nicht falsch, nur neurodivergent. Das ist ein Buch über ADHS und Autismus und über ihre späten Diagnosen und was sie da so für Erkenntnisse hatte. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Hirngespinste. Und da geht es um mein Leben mit ADHS, bewusst und unbewusst, also bevor ich es wusste, und was ich so über ADHS weiß. Genau, das könnt ihr kaufen, beide Bücher könnt ihr kaufen. Und ich glaube, bei dir ist es am besten, wenn man es über BOD kauft.
Ja, da kriege ich am meisten Geld von.
Genau, und bei mir ist es fast egal. Man muss leider sagen, als Autorin ist es immer leider schön, wenn ihr über Amazon kauft, aber ihr könnt natürlich auch das Buch, wenn ihr es lesen wollt, zum Beispiel in der Bücherei ausleihen. Dafür kriege ich dann zwar kein Geld, aber ich finde es trotzdem schön, wenn ihr es lest. Ja.
Ich habe letztens
euch richtig hinterher zum ins Regal stellen.
Ja, ich habe letztens eine richtig süße Nachricht. Nee, wir haben die richtig süße Nachricht, glaube ich, bekommen auf unserem Podcast-Kanal, dass eine Person sich, ich glaube, sie wollte sich dein Buch kaufen, dann meinte sie, dann musste sie sich aber auch mein Buch kaufen, weil sie wollte uns beide nicht trennen. Fand ich super cute.
Es ist auch so, also ne, da müsst ihr dann noch, wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Wir möchten bitte zusammen in eurem Regal stehen. Das finden wir immer ganz besonders schön.
Ich glaube, bei Amazon steht auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir, nee, das kann ja gar nicht so sein. Ich glaube, da steht auch, dass Bücher sind, die häufig zusammengekauft werden.
Ja.
Ich glaube, das meine ich mal gesehen cool. zusammen. Das steht doch unten manchmal, wer das kauft, kauft auch manchmal das. Ich glaube, das da auch Bücher.
Das wäre ja voll schön.
Ja.
Ich finde auch, dass sie irgendwie farblich auch gut zusammenpassen. Also insgesamt macht ihr nichts falsch, wenn ihr beide Bücher kauft. So.
Nein.
Genau. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Charlotte hat halt nur 4 Stunden Bildschirmzeit, deswegen seht ihr da wahrscheinlich nicht viel von ihr.
Hey!
Spaß. Aber ich bin den ganzen Tag auf Instagram, das heißt, mir könnt ihr gut folgen. Charlotte könnt ihr folgen unter @charlottchen mit Doppel-A und mir könnt ihr folgen unter @theunormalbrain oder meinem Strick-Account lisa.macht.sachen.
Warte, dann will ich jetzt auch über meinen KDK-Account erwähnen.
Okay.
Ich habe noch einen Powerlifting-Account. charlottchen.kdk.
Mhm. Hat 2 Accounts, aber 4,5 Stunden Bildschirmzeit. Gut, fragt man sich auch, wie das geht. Ich muss dich ein bisschen roasten, weil ich mich so schlecht fühle. Und ihr könnt aber auch dem Podcast-Account folgen. Ja, ich frage dich jetzt jede Woche, wie deine Bildschirmzeit ist.
Mach das.
Oh, das wäre doch ein geiles Format, wenn wir jede Woche darüber reden, was wir so konsumiert haben mit unserer Bildschirmzeit. Anyways, ihr könnt auch dem Podcast-Account folgen. Und zwar ist das neurodiverdings.podcast. Genau.
Ja.
Ansonsten folgt uns überall, wo ihr könnt. Gebt uns Sterne und habt uns lieb.
Mhm.
Mehr habe ich nicht zu sagen.
Hast du richtig schön gemacht. Tschüss.
Tschüss.